Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
561, das ist die Zahl der SARS-CoV-2-Neuinfektionen, die heute vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht wurde. Deutlich weniger als am Freitag, als der Wert sich bei 1400 Neuansteckungen bewegte. Doch dass die Zahlen zu Beginn der Woche immer etwas niedriger liegen, das kennen wir bereits. Das liegt am Meldeverzug der Gesundheitsämter am Wochenende. Zählt man hingegen die Werte über den Zeitraum von 7 Tagen zusammen, dann sieht man, die Neuinfektionen haben in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem Physiker und Epidemiologen Dirk Brockmann, Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin und am Robert-Koch-Institut. Herr Brockmann, die Zahlen der Neuinfektionen haben zugenommen, aber wir betrachten immer die absoluten Werte. Müsste man die nicht im Kontext sehen mit der Anzahl der Tests, denn die ist ja ebenfalls gestiegen?
Ja, also generell, sofern die Anzahl der Tests in etwa konstant bleibt, kann man schon auch die absoluten Zahlen anschauen. Aber Fakt ist auch völlig unabhängig davon, dass man mehr testet, dass die Anzahl der Fälle, also die Kurve, der Zeitverlauf, dass das zunimmt in den letzten Wochen, das hat weniger was mit der Zunahme der Tests zu tun, als mit der Tatsache, dass tatsächlich neue Fälle auftreten.
Und beunruhigt Sie das als Epidemiologe, dass immer mehr von diesen neuen Fällen entdeckt werden?
Also mich beunruhigt das schon stark, weil wir ja auch jetzt von, sagen wir mal, von Mai bis Anfang Juli über mehrere Wochen konstante Fallzahlen so um die 500 hatten, mal abgesehen von diesem Meldeverzug und diesen wöchentlichen Schwankungen, die da so regelmäßig drin sind in den Zahlen, sieht man doch schon im Juli einen signifikanten Anstieg und der muss irgendwo herrühren und darüber muss man sich als Modellierer, was wir ja sind, was wir machen, Gedanken machen, woher kommt das eigentlich?
Sie berechnen die Ausbreitung von Infektionskrankheiten mit mathematischen Modellen. Was sagen denn diese Modelle aus über die Richtung, in die sich die Epidemie in Deutschland in den kommenden Wochen bewegen könnte?
Das ist eine sehr gute Frage, vielleicht so ein bisschen die Gretchenfrage für die Modellierer. Wenn man sich den Fallverlauf vom Anfang des Jahres bis jetzt anschaut, dann hat man einen klassischen epidemiologischen Peak gehabt und einen Abflauen der ganzen Sache. Und dann hat sich über einen langen Zeitraum diese Pandemie gerade so an einem kritischen Wert eingependelt. Also es ist nicht unter diesem Wert, dann würde die Epidemie einfach verschwinden. Es ist aber auch nicht drüber, was zu einem exponentiellen Anstieg der Fallzahlen führen würde. Es pendelt sich genau an diesem kritischen Wert ein. Das ist so ein Gleichgewicht, aber ein instabiles Gleichgewicht. Und in diesem Gleichgewicht können Modelle nur sehr schwer genau prognostizieren, was als nächstes passiert. Was Modelle machen können, ist verschiedene Szenarien, die passieren könnten, berechnen. Also kommt es zum Beispiel zu einer zweiten Welle, also wieder zu einem exponentiell starken Anstieg und dann wieder zu einem Abflauen, oder wird sich das wieder so einpendeln? Es gibt da verschiedene Szenarien, die Modelle berechnen, die qualitativ sehr unterschiedlich sind. Aber welches dann eintritt, können Modelle nicht sagen.
Welche Maßnahmen müssten denn Ihrer Ansicht nach ergriffen werden, um die Neuinfektionen wieder einzudämmen?
Also was offenbar sehr gut funktioniert, und das hat jetzt die ganze Dynamik der letzten Monate gezeigt, ist, dass das Ansteckungsrisiko durch Gesichtsschutz und diszipliniertes Verhalten in der Bevölkerung sehr stark eingedämmt werden kann. Und das Beste, was wir machen können, ist geduldig sein und immer noch weiter diszipliniert und so zu verhalten und auch da ganz individuell, also jede Bürgerin und jeder Bürger sich fragen, ja, kann ich jetzt schon lockern, obwohl ich vielleicht niemanden kenne, der erkrankt worden ist? Und die Fallzahlen von 500 pro 80 Millionen Einwohner ist ja auch eine sehr geringe Fallzahl. Aber dennoch muss man sich halt immer wieder in den Kopf rufen, dass es sich um eine Pandemie handelt, also um eine globale Naturkatastrophe, und sich dementsprechend diszipliniert verhält. Und dann kann man das tatsächlich auch in den Griff bekommen. Und man muss natürlich, was die Testungen angeht, sehr geschickt vorgehen. Wir haben ja viel gelernt in den letzten Monaten über dieses Virus und über Bedingungen, in denen halt Menschen, sehr viele andere Menschen anstecken können. Das weiß man jetzt sehr genau oder sehr viel besser als noch vor 3-4 Monaten. Und deshalb kann man jetzt gezielt auf diese Cluster-Ansteckungen gehen und versuchen, da die Fälle zu rekonstruieren. Das ist sehr viel effizienter, als sozusagen wie mit der Gießkanne zu testen.
Das heißt, wir müssten nicht unbedingt mehr testen, sondern cleverer testen?
Ja, Cleverness ist sowieso immer so die beste Waffe gegen so etwas. Und die Cleverness hier drin liegt in der wissenschaftlichen Evidenz, die darunter liegt, dass man eben viel besser versteht, dass halt, wenn man jetzt, sagen wir mal, nur die Reproduktionszahl anguckt, die gibt einem einen ganz, ganz groben Mittelwert. Aber wir wissen viel besser, dass in speziellen Situationen, in Innenräumen, wenn viele Menschen laut reden und es sich sehr nahe kommen, dass es dann zu hohen Ansteckungszahlen kommt. Und da muss man dann halt tatsächlich testen und dann rekonstruieren, wer ist ausgesetzt worden, und dann muss man diese Person testen. Also informiertes Testen ist offenbar sehr viel effizienter, und in anderen Ländern hat man das ja schon sehr früh erkannt, in Japan zum Beispiel. Das ist sozusagen, was wir gelernt haben. Cleveres Testen und diszipliniertes Verhalten, dann muss das nicht zu einer zweiten Welle kommen.
In diesem Zusammenhang hat Bundesgesundheitsminister Spahn heute in einer Videopressekonferenz gewarnt vor großen Feiern, vor Familienfeiern, aber auch vor anderen Großveranstaltungen mit Alkohol. Könnte oder müsste man genau da ansetzen? Teilen Sie diese Einschätzung?
Die teile ich, diese Einschätzung, also Feiern. Bei Feiern, Sie müssen sich das so vorstellen, da sind viele Menschen zusammen, die trinken was, dann geht die Disziplin runter, dann wird auch laut gesprochen, was auch ein Faktor ist, ja, wie laut man sozusagen in den Raum spricht. Wir wissen immer mehr darüber, dass Aerosole eine Rolle spielen. Sie müssen das mit dem Rauchen vergleichen, ne? Also Zigarettenrauch ist auch ein Aerosol. Und man weiß ja aus der täglichen Erfahrung, wenn ich draußen im Café sitze und es rauchen Leute, dann riecht man das vielleicht und das stört einen. Aber wenn das gleich in einem Innenraum passiert, ist die Situation ungleich intensiver. Diese Szenarien sind tatsächlich Dinge, die das Risiko einer Infektion oder dass halt eine infizierte Person sehr viele andere Menschen infiziert, ist halt deutlich höher, als wenn man irgendwie an der frischen Luft ist und Abstand hält und vielleicht auch noch Gesichtsschutz trägt.
Wie sehen Sie denn die Rolle der Urlaubsheimkehrer? Treiben die das Infektionsgeschehen in Deutschland an?
Das ist quantitativ sehr schwer zu erfassen. Also tendenziell sind da zwei Faktoren zu berücksichtigen. Wenn man jetzt nur das Reisen an sich betrachtet, dann ist es irrelevant, wenn Menschen von einer Region, in der eine bestimmte Fallzahlstatistik ist, in eine andere Region reisen, wo in etwa das gleiche Vorkommen oder die gleiche Inzidenz oder Fälle pro Tag stattfinden. Das macht dann ja nichts. Aber nun ist ja Urlaub auch immer mit Dingen verbunden, dass man zum Beispiel am Strand ist oder in Engräumen oder feiert oder ausgelassen ist. Also das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt Reiserückkehrer aus Regionen, in denen das Infektionsgeschehen 10-mal stärker ist oder doppelt oder dreifach höher, sondern sie kommen aus Kontexten, in denen einfach Infektionen stärker stattfinden. Und das kann einen großen Einfluss haben, in der Tat.
Sagt Professor Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität zu Berlin und vom Robert-Koch-Institut.